Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ein Mensch wechselt im Laufe seines Lebens erstaunlich viele Dinge. Also wir sind in einem permanenten Wechsel. Wir denken immer, ja, ist alles so fest und so statisch. Das ist aber nicht wahr, sondern wir wechseln permanent. Also wir gucken auf unseren Körper. Als Fünfjährige hat man einen anderen Körper als 25-Jähriger, als 50-Jähriger oder als 85-Jähriger. Gucken Sie sich mal Ihre Bilder an, wie Sie sich äußerlich gewechselt haben. Aber nicht nur äußerlich, wenn man das auf den Bildern sieht, auch innerlich. Unsere Gedanken, Überzeugungen, unsere Gefühle, die sind heute andere als vor 20 Jahren. Ein 15-Jähriger fühlt, denkt anders als ein 50-Jähriger. Was mit 15 noch richtig und ganz groß ist, spielt mit 50 eventuell gar keine Rolle mehr. Und Dinge, die mit 50 groß sind, hat man mit 15 gar nicht vor Augen gehabt. Also wir wechseln uns permanent. Und nicht nur in uns drin, unser Körper halt nicht, der ja alle 7 Jahre komplett jede Zelle ausgetauscht hat. Auch in dem, was wir gesellschaftlich haben, wechseln wir. Wir kommen auf die Welt und sind Kinder. Das Mama, Papa da, die kümmern sich um uns, wir sind hilflos. Irgendwann sind wir selber Eltern, dann kümmern wir uns um andere. Irgendwann sind wir Großeltern, wir waren mal Enkel, wir wechseln auch in den Rollen. Wir waren mal Schüler, dann waren wir Studenten oder Auszubildende, Lehrlinge. Heute sind wir mitten im Beruf oder sind schon im Ruhestand, dann braucht uns keiner mehr. Auch hier wechselt permanent alles. Oder gucken Sie einfach mal auf die Menschen, mit denen Sie vor 20 Jahren gelebt haben, die vor 20 Jahren auf Ihrem Geburtstag waren und wer heute zu Ihrem Geburtstag kommt und anruft. Da ist der ein oder andere noch dabei, da gibt es noch gemeinsame Schnittmengen, aber vieles hat gewechselt, ist anders geworden. Auch Lebensumstände, wo man wohnt, wie meine finanzielle Ausstattung ist, was mein Lebensrhythmus ist, all das wechselt. Also das ist eine Permanenz. Also im Prinzip ist das Fundament unseres Lebens, so kann man das sagen, ein permanenter Wechsel. Ich könnte jetzt noch vieles soziologisch sagen zu dem Wechsel, dem wir permanent unterliegen. Es gibt auch im Glauben einen Wechsel, den alles entscheidenden Wechsel. Und viele Wechsel muss man nicht mitmachen. Manche machen auch die Wechsel so soziologisch und biologisch nicht mit. Aber einen Wechsel, den muss man gemacht haben. Nämlich den Wechsel vom reinen Geschöpf Gottes zum Kind Gottes. Den Wechsel, dass man Mensch ohne Heiligen Geist ist, zum Mensch mit Heiligen Geist. Und dieser Wechsel, der wird in dem Predigttext, der für diesen Sonntag vorgeschlagen ist, beschrieben. Der Predigtext, der in der Perikopenordnung vorgesehen ist, der steht in Apostelgeschichte 4. Wir wollen hören auf die Verse 36 bis 37. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Amen. Wir wollen beten. Lieber Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese herrlichen 2 Verse, in denen du uns vor Augen stellst, was du damals vor 2000 Jahren an und mit dem Josef gemacht hast, der zum Barnabas wurde. Wir wollen jetzt schauen auf diese 2 Verse und die Predigt über dieses wunderbare Evangelium hören, Herr. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns segnest in dieser Predigt, dass du bei uns bist mit deinem Geist, damit wir verstehen, was du uns zu sagen hast, über den Trost, den wir in dir finden dürfen. Und dass das passiert und dass das gelingt, Herr, dazu brauchen wir dein Geleit und deine Führung für diese Predigt. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Segne du selber, Herr, Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen, Herr. Amen. Ich habe die Predigt überschrieben, schon zum Trost gewechselt. Eine Frage. Ich möchte über 4 Punkte sprechen und immer wieder zu dieser Frage zurückkommen, ob du schon zum Trost gewechselt bist. Ich werde erstens sprechen über davon, was es heißt, zum wahren Trost zu finden. Zweitens, vom falschen Trost zu lassen. Drittens, für andere zum Tröster zu werden. Und viertens, für den Trost zu leben. Schon zum Trost gewechselt? Der erste Punkt, zum wahren Trost finden. Josef findet zum wahren Trost. Er wird auch von den Aposteln, nachdem er sich bekehrt hat, eben Barnabas genannt, das wird ausdrücklich hier gesagt, Sohn des Trostes. Sohn des Trostes. Und Trost, wenn man den griechischen Urtext hier liest, das heißt Paraklesios, das heißt Paraklet. Er ist Sohn des Heiligen Geistes. Das heißt, hier ist nicht nur beschrieben, wie die Apostel dem einen Spitznamen geben, sondern hier ist seine Bekehrung beschrieben. Er vollzieht einen Wechsel. Wir sind ja in der Urgemeinde. Jesus ist gerade in den Himmel gefahren, ist gerade losgegangen, war gerade eben erst Pfingsten. Und da kommt dieser Levit aus Zypern, dieser Josef, zum Glauben. Es wird nicht beschrieben, wie, aber dass er zum Glauben gekommen ist, der ist ein Sohn des Trostes, also Sohn des Heiligen Geistes, so steht es letztlich hier, weil ja der Heilige Geist der Tröster ist. Da hat er hingefunden. Und das dokumentiert sich in dem Namenswechsel. Ich habe Ihnen zur Einführung gesagt, wo wir uns alle wechseln. Manchmal wechselt man ja auch seinen Namen, wenn man heiratet. Es ist meistens so, dass die Frau dann eben den Namen des Mannes annimmt. Namenswechsel. Und in der Bibel werden sehr viele Namenswechsel beschrieben. Das ist ein ganz spannendes Thema. Haben wir schon mal eine eigene Bibelstunde drüber gemacht, die Namenswechsel in der Bibel. Die Namenswechsel dokumentieren sehr häufig einen Herrschaftswechsel. Also im Alten Testament, da ist der letzte König, der wird eingesetzt von dem Babylonierkönig, der heißt Matanja. Aber der Babylonierkönig will zeigen, hey, der judäische König ist von mir abhängig. Und er gibt ihm einen anderen Namen. Er heißt nicht mehr Matanja, sondern er heißt Zedekia. Oder als dann Daniel und seine Freunde im Exil sind in Babylonien, da kriegen sie auch andere Namen. Der eine Freund heißt Hanania, das heißt übersetzt, Jahwe ist gnädig, aber er kriegt von den Babyloniern einen anderen, Schadrach, das heißt, ich bin in Furcht versetzt. Der eine Freund heißt Michael, das heißt, wer ist wie Gott? Der wird zu Meschach, ich bin gering geachtet. Der andere Asaja, Jahwe ist mein Helfer, wird zu Abednego, Knecht des Nebu, eben des Königs. Da sehen wir hier, da haben die Babylonier versucht, das ursprünglich Gute in den Namen, wie die einfach aufgestellt sind, die hebräischen Männer, zu verändern, um ihre Herrschaft auszudrücken. Und so ist es auch bei Josef. Der war ein Levit, der war unter dem Gesetz. Jetzt hat er zu Jesus gefunden, da hat er einen neuen Herrscher, der für ihn gestorben ist, der ihn freigemacht hat am Kreuz. Er hat zum wahren Trost gefunden halt. Aber Namenswechsel dokumentiert nicht nur Herrschaftswechsel, er dokumentiert eben eine Veränderung. Auch das passiert bei den Namenswechseln in der Bibel immer wieder, dass sie Veränderung dokumentieren. Jakob, so ein listiger Betrüger, als er am Jabbok kämpft mit Gott, da fragt ihn Gott ja nach deinem Namen, wie heißt du denn, wie heißt du denn? Da sagt er, ich bin Jakob, das ist ein Bekenntnis, ich bin Betrüger heißt das. Und als er ringt mit Gott, kriegt er von Gott einen anderen Namen, du sollst nicht mehr Jakob heißen. Weil du dich jetzt mit mir auseinandergesetzt hast, bist du nicht mehr Jakob, Betrüger, jetzt bist du Israel. Du hast dich mit Gott auseinandergesetzt. Also diese Namenswechsel dokumentieren eine Veränderung. Oder denken wir an Petrus, als er dieses Bekenntnis spricht, als Jesus fragt, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Da sagt er, du bist der Christus. Und dann sagt Jesus, das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und deshalb wirst du fortan nicht mehr Simon, sondern Petros heißen, Fels, denn wer dieses Bekenntnis spricht, das ist der Fels, die Gründung der Gemeinde. Also eine Veränderung wird auch dokumentiert in einem Namenswechsel. Und so auch hier eben bei dem Josef, der zum Barnabas, zum Sohn des Trostes wird. Der ist nicht mit dem Alten verhaftet, der hat sich etwas verändert. Er hat zu Jesus gefunden. Und auf einmal hat er Trost und gibt auch Trost weiter. Da werden wir gleich in einem weiteren Punkt noch über reden. Das ist eine Veränderung. Das passiert, wenn du diesen Wechsel vollziehst in Jesus Christus. Du bist nicht mehr Josef, sondern du bist Barnabas. Josef heißt übersetzt, er fügt hinzu. Ich sage immer, guckt euch die Namen in der Bibel an. Wenn ihr einen Text habt, übersetzt immer die Namen. Kauft euch ein Namenslexikon oder guckt bei Google nach. Josef heißt übersetzt, hebräisch, er fügt hinzu. Das ist der Weltmensch. Der Weltmensch fügt immer hinzu. Mehr, mehr, mehr Geld, nicht mehr Macht, mehr Garten halt, nicht mehr Einfluss halt, immer mehr, nicht, da geht es im Leben drum halt, nicht alles immer mehr, 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 mehr in dieser Welt, raffen, 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 schaffe, schaffe, Häusler bauen, das ist der Weltmensch. Mensch ohne den Heiligen Geist ist ein Josef, der immer nur hinzufügt, egoistisch lebt, ich. Mensch mit dem Heiligen Geist wird zum Barnabas. ist die Veränderung. Zum Sohn des Trostes, der Trost hat. Hey, ich muss mich da nicht mal um diese weltlichen Dinge kümmern, so wie wir es eben in der zweiten Lesung gehört haben, sondern hey, ich darf ausgerichtet auf Gott leben. Ich muss nicht nur ich. Ich kann für meine Mitmenschen da sein, zum Tröster werden. Das ist die Veränderung, die auch hier in diesem Namenswechsel dokumentiert wird. Da hat einer gewechselt. Er ist vom Josef zum Barnabas geworden. Das eben nicht nur vor 2000 Jahren, das war ganz vielen von uns geworden. Wir waren Josef, wir waren in dieser Welt mit all den Ängsten, mit all den Dingen, die du nämlich hast, wenn du versuchst, alles zusammenzubringen, weil du nämlich Angst hast, es zu verlieren. Ich verliere meine Gesundheit, verliere mein Geld, verliere meine geliebte Frau und, weil ich alles so zusammengebracht habe. Nicht Josef, er fügt hinzu. Und du bist zum Barnabas, bist getröstet. Aber im Namenswechsel deutet sich auch eine neue Zukunft an. Das ist auch so ein Motiv in der Bibel. Also als Abraham berufen wird von Gott, als er den Bund schließt, Genesis 15, da kriegt er einen neuen Namen. Nicht Abraham, sondern Abraham, Namenswechsel. Vater der Menge heißt das übersetzt. Das ist eine neue Zukunft für dich. Der du mit deiner Frau keine Kinder kriegen kannst, aber weil du jetzt mit mir im Bund stehst, weil du zu mir gehörst, mein Kind bist, mein Sohn bist, Abraham, hast du eine neue Zukunft. Vater der Menge, du wirst mehr Nachkommen haben als Sterne unter dem Himmel. Die Zukunft, das ist auch uns das verheißen halt, wenn wir zum Glauben kommen, dass wir sagen, dann haben wir eine Zukunft, über all die Begrenzungen dieser Welt hinaus. Eine neue Zukunft in diesem Jesus Christus. Übrigens, wir kriegen auch einen neuen Namen. Offenbarung 2, müsst ihr mal nachhören. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Dann heißt es, wer überwindet, dem will ich geben vom verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein. Und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Das heißt, auch wir kriegen von diesem Jesus Christus eines Tages einen neuen Namen in der Ewigkeit. Fragt mich nicht, wie dieser Name ist, aber wir kriegen es auf diesem weißen Stein. Wir kriegen eine neue Existenz, eine neue Zukunft. Warum? Weil der Heilige Geist in uns ist, weil wir Sohn des Trostes sind. Nochmal, ich wiederhole das nochmal. Trost, Paraklet, heißt Geist. Das ist gleichgesetzt in der Bibel. Das heißt, ich bin wiedergeboren und deshalb habe ich eine Zukunft. Barnabas hatte die damals. Und die Frage ist, ob du die hast, diese Zukunft. Diese Gewissheit, dass du sagst, mein Leben endet nicht im Grab. Da kommen wir gleich zu, das verkauft er ja, seine Grabestätte. Sondern ich habe Zukunft, ich habe ewiges Leben. Und dieses ewige Leben hast du nur dann, wenn du gewechselt bist zum Trost, den Heiligen Geist angenommen hast. Und ich denke mal, die meisten, die heute hier sitzen und zugeschaltet sind, haben das getan. Die sagen, zack, erster Punkt, ist doch nichts für mich. Mal gucken, was gleich noch kommt. Aber vielleicht ist auch nur ein einziger hier, der noch nicht den Heiligen Geist hat, der noch nicht wiedergeboren ist, der noch nicht weiß, ich brauche keine Angst mehr vor dem Tod zu haben. Den fragt Jesus noch einmal, warum bist du denn noch nicht zu mir gewechselt? Warum bist du denn immer noch im Team des Teufels, im Team des Todes, im Team der Angst? Warum kommst du nicht zu mir, zu dem Gott, der dir das Leben gegeben hat, der dich erlöst hat auf Golgatha und der darauf wartet, mit dir die Ewigkeit zu verbringen? Schon zum Trost gewechselt? Ein zweiter Punkt in dieser Predigt, vom falschen Trost lassen. Also das eine ist, man muss zum Trost kommen. Aber wenn ich zum Trost komme, zum Heiligen Geist, dann lasse ich vom falschen Trost. Der Trost dieser Welt ist die Kohle. Ist so. Leute denken, wenn du viel Geld hast, ist alles in Ordnung. Das ist der Trost dieser Welt. Damit arbeitet der Widersacher auch immer wieder mit Geld. Der Widersacher hat zwei Hauptwerkzeuge in seinem Werkzeugkoffer. Das eine ist die Sexualität. Und das andere ist das Geld. Beides sind wunderbare Dinge, die Gott gegeben hat. Geld ist nicht schlecht, Sexualität schon mal ganz gar nicht. Aber wenn wir glauben, darin finden wir die Erfüllung, das hält und trägt mein Leben, dann sind wir dem Widersacher schon in die Falle gegangen. Und heute sprechen wir über eben dieses eine Werkzeug, was er hat, das Geld, von dem man lassen muss. Hier ist Josef. Und dieser Josef hat einen Acker. Übrigens, er durfte gar keinen Acker besitzen. Warum? Woher wissen wir das? Nun, er ist Levit. Den Leviten ist Grundbesitz verboten. Die wurden ausgesondert für den Dienst für den Herrn. Die durften gar kein Land haben in Israel. Hä? Aber hier wird doch beschrieben, der hat einen Acker verkauft. Was ist denn das für ein Acker? Nun, dieser Acker ist sein Begräbnisfeld. Das war das Einzige, was die haben durften. Für ihre Beerdigung durften sie vorsorgen und durften sich ein Grab kaufen. Und für einen frommen Juden, das ist bis heute so, ist mithin das Wichtigste im Leben, dass er in Jerusalem beerdigt wird. Dass, wenn der Messias kommt, dass er den erwarten kann. Deshalb hatten auch die Juden der Diaspora, er kommt ja aus Zypern, ganz häufig Gräber. Das war ein großes Geschäft auch in Israel. Die verkauften für viel Geld. Das Ding war wertvoll. Könnt ihr euch vorstellen, so hunderttausende Juden, die in Israel einen Acker kaufen, auch wenn das nur ein paar Quadratmeter sind, aber je mehr Leute Acker kaufen wollen, also Land, desto höher geht der Preis. Das war richtig viel Geld. Und das war die Perspektive seines Lebens. Acker in Jerusalem. Ich lebe hier, mache meinen Job als Levit. Irgendwann bin ich tot, das war's. Zack, dann bin ich in Jerusalem beerdigt. So. Jetzt kommt er zu Jesus. Und was passiert da? Hey, der Acker ist überflüssig. Der Messias ist ja da. Ich muss ja nicht mehr warten in meinem Grab. Der ist ja schon gekommen. Spielt keine Rolle, wo ich beerdigt werde, wie ich beerdigt werde. Sollen sie mich irgendwo in Zypern, sollen sie mich irgendwo in Antiochia einbuddeln? Kein Thema. Den brauche ich nicht mehr. Also verkaufe ich den. So, und nochmal. Das Ding war richtig teuer, dieser Acker. Jetzt hat er richtig Kohle. Jetzt könnte man sagen, ja, jetzt lasse ich es mal richtig schön knallen halt. Ne? Also jetzt einchecken hier im Jerusalem, 5 Stars, irgendwie so teures Hotel. Jetzt kann ich es mir gut gehen lassen mit meiner Kohle. Oder sagen, ja, lege ich zur Seite. Ich lebe vielleicht noch 30 Jahre, da muss man durchrechnen halt. Nicht? Da kann ich mir jeden Monat so viel Kohle von dem nehmen halt nicht. So, aber was macht der? Nein, der nimmt das und gibt das einfach den Aposteln. Das ist übrigens das Thema in diesem Bereich der Bibel. Ich sage immer, wenn man einen Predigtext hat, gerade so wenige Verse wie heute, mal lesen, was ist davor, was ist danach. Zuvor wird geschrieben, was in der ersten Gemeinde los ist. Die kommen zusammen, täglich im Gebet beten. Und da wird vor allen Dingen eins beschrieben, die haben Gütergemeinschaft. Die sagen, hey, das spielt gar keine Rolle mehr, was einer besitzt, wir schmeißen alles zusammen. Hey, Geld spielt keine Rolle mehr. Wir sind so froh über Jesus, wir leben ganz anders. Und die Geschichte, die danach kommt, ist die furchtbare Geschichte von Ananias und Sapphira. Da sind zwei in der Gemeinde, die verkaufen auch einen Acker. Das ist so kontrastierend zu dem Bild von Ananias. Aber die bringen nur einen Teil zu den Aposteln. Und dann würden wir sagen, ja gut, ist ja okay, die spenden zumindest. Das ist bestimmt mehr als der Zehnte gewesen halt. Aber sie belügen und betrügen den Heiligen Geist. Und dann gibt es eine Strafe und dann beide müssen tot umfallen. Die haben vom falschen Trost nicht lassen können. Für die war es, ja, Jesus ist wichtig, Gemeinde ist wichtig. Aber Kohle, das spielt auch noch eine große Rolle in meinem Leben. Also muss ich da ein Stück weit auch für mich sorgen. Also neben diesem Gott Jesus Christus auch noch das andere stellen, den Gott Mammon. Und da fallen die tot um. Die haben vom falschen Trost nicht gelassen. Das ist ein Thema, das geht durch die ganze Bibel durch halt, nicht, wenn Leute von diesem falschen Trost nicht lassen können. Das ist der reiche Jüngling, der ist begeistert von Jesus halt. Top Mann und er lebt so fromm. Und Jesus hat richtig Spaß an dem. Und als er mit dem abcheckt, was alles los ist in seinem Leben, da gibt es immer nur 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus, bis sie zum einen Punkt kommen. Da sagt Jesus, pass mal auf, eins fehlt dir noch. Gib alles, was du hast, den Armen folgen mir nach. Und das war's. Klappe zu, das war's mit Jesus. Jesus ist wichtig und toll, ein toller Redner, alles wunderbar und Wundertäter. Gegen meinen wirklichen Gott, den Mammon. Also, Jesus, nein, danke. Falscher Trost. Der reiche Kornbauer, der findet auch Trost. Brillanter Agrarökonom, der die Scheunen baut, der die Riesenernte einfährt und dann sagt, jetzt hab meine Seele Ruhe. Sei getrost, nicht? Ich habe so viel eingefahren. Und was sagt Gott dazu? Du Narr, wenn du dich darauf verlässt. Matthäus 13 werden 7 Gleichnisse vom Himmelreich erzählt. Und es geht immer wieder darum, wie man ins Himmelreich kommt. Und es werden 2 Gleichnisse erzählt, die kann man ganz kurz, weil die immer nur aus einem Vers bestehen. Das ist das Gleichnis vom Schatz im Acker. Da heißt es, das Himmelreich gleicht einem Schatz verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg und in seiner Freude hinging und verkaufte alles, was er hat und kaufte den Acker. Oder dann heißt es 2 Verse weiter, das Himmelreich gleicht einem Kaufmann, der gute Perlen sucht und als er eine sehr kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles und kaufte sie. Das heißt, alles, was ich habe, meinen ganzen Besitz, gebe ich ab, wenn ich Jesus gefunden habe. Nochmal, das heißt jetzt nicht, dass ihr alles, was ihr habt, am Girokonto, in euren ETFs reingesteckt, an Immobilien, Gold, Silber, keine Ahnung, dass ihr das alles abgeben müsst. Was diese Perikopen sagen und was eben auch hier ist, ist klar, in der Apostelgeschichte halt, wenn wir zu Jesus finden, dann darf es neben ihm keinen anderen Gott geben. Und Gott ist das, worauf wir unsere Hoffnung setzen, was unser Trost ist. Und wenn Geld und Gold dein Trost ist, wenn du meinst, das erhält dein Leben, dann treibst du Abgötterei, nichts anderes. Und hat der Widersacher dich am Schlawickel. Und dann bist du noch nicht richtig durchgebrochen zu unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Bitte, dann lies nochmal Apostelgeschichte 4 und 5, was da ganz klar gesagt wird. Nochmal nicht, dass ihr mir wieder schreibt und sagt, ja Pastor Leutze, das gefällt mir nicht. Also wie Sie da Kapitalismuskritik üben. Nochmal, ich habe selber mit diesen Texten zu tun. Ich muss mich auch als jemand, der überlegt, wie wird es mit meiner Pension, wie geht das weiter in dieser zusammenbrechenden Kirche, halt mit den Dingen auseinandersetzen. Und Gott sagt zu mir, hör auf, Latzel, hör auf, deinen Trost in der Kohle zu suchen. Ich versorge dich doch mit allem. Sei getrost, ich bin da. Du bist doch Sohn des Trostes. Was bist du denn für ein Lappen? Aber nicht nur mir sagt er das, auch euch. Und dann könnt ihr euch selber prüfen. Vielleicht gilt das nicht für jeden, aber viele von uns, die wir hier sind und zugeschaltet sind, die haben immer noch so ein Trostverlangen in der Kohle. Nochmal, das dürft ihr alles behalten, dürft ihr darüber freuen. Abraham, David sind gesegnet mit viel Geld, gar kein Thema. Und das ist in Ordnung, dass man Geld hat und es auch einsetzt für das Reich Gottes. Ihr dürft reich sein, aber ihr dürft nicht Reiche sein. Das heißt, euch davon, sondern ihr müsst Kinder des Trostes sein. Das ist wichtig. Ich erzähl mal, meine Bibel ist immer so eine Sache zu sagen, ja, die biblischen Texte, funktioniert das denn? Der reichste Mensch, der als erstes Milliardär geworden ist, ist Rockefeller gewesen. Also nächste Woche wird vielleicht Elon Musk der erste Billionär, aber Rockefeller war der erste Milliardär. Und Rockefeller, der hat mit 53, wie gesagt, die erste Dollarmilliarde gehabt. Problem war, der war schwer krank, weil er nur immer dachte, wie kann ich mir, ist ja klar, wenn du vom Nichts kommst, eine Milliarde generiert hast, der Typ ist einfach ein genialer Wirtschaftsmann, aber hat mit Geld gearbeitet, mit Öl, der hat zu viel gemacht halt. Und er wusste nicht weiter, die Ärzte konnten ihm nicht helfen, da kommt er zu seinem Pastor, zu seinem Baptistenpastor und der sagt ihm den Ratschlag seines Lebens. Du musst die Kohle schneller ausgeben, als du sie reinkriegst, dann wirst du gesund. Und mit 53 haben ihm die Ärzte gesagt, er wird 55 nicht erleben. Dann hört er nicht mehr auf seine Ärzte, sondern auf seinen Pastor halt und er wird über 90 Jahre alt, 97 halt und hat so viel Gutes getan mit seinen Stiftungen halt. Ne? Weil er gemerkt hat, Geld ist es nicht. Wenn ich mich nur darum drehe und denke, das ist mein Trost, dann haut es nicht hin. Anderes Beispiel, Charles Colson, die kennen die meisten nicht, das ist ein Betrüger gewesen, Kleinkrimineller. Da wurde er verurteilt, dann hat er gemerkt bei Verurteilung, ey, mit der Juristerei ist gut, ne? War ein junger Mann. Dann hat er Jura studiert, weil er gesagt hat, naja, Kleinkrimineller wirst du immer erwischt, aber als Anwalt, also nichts gegen Anwälte, die hier sind, halt nicht, aber zu sagen, halt, hat er gesehen, ja, was ist bei Jura drin? Und er wird ein brillanter Jurist. Aber eben auch so mit so einer Dreckigkeit zu sagen, ich kann es ausnutzen für meine Macht, für mein Geld, ja? Und dann geht er hin, wird richtig erfolgreich halt. So erfolgreich, dass er geholt wird von den mächtigsten Leuten der Welt, schließlich vom amerikanischen Präsidenten. Und er wird sein Sonderberater. Mit Macht, mit allem, mit unfassbar viel Geld, Einfluss. Er hatte es geschafft gehabt, dieser Colson. Und der Präsident, für den er gearbeitet hat, war Nixon. Und er blieb halt auch als Rechtsanwalt so ein kleiner Betrüger. Der war mitverantwortlich für die Watergate-Affäre. Ja. Und dann kommt die Watergate-Affäre, fliegt auf. Den Jüngeren muss man das sagen, halt nicht. Da haben die Republikaner bei den Demokraten eingebrochen, haben die beobachten wollen, halt. Das ist aufgeflogen. Riesenskandal damals in Amerika. Der erste Präsident, der dann zurücktreten musste. Der wurde nicht verurteilt, aber der Colson, wurde verurteilt, der musste in den Knast dafür gehen. Und im Knast bekehrt er sich. Er liest in der Bibel und checkt, das ist alles falsch. Alles das, was ich hatte, die viele Macht, das unfassbar viele Geld, das ist es nicht. Der bekehrt sich, kommt zu Jesus Christus. Er hat nicht so viele Jahre bekommen, der ist dann nach knapp 2 Jahren wieder draußen gewesen. Und dann gründet er eine Organisation, Prison Fellowship, eine der größten missionarischen Organisationen Amerika, ist mittlerweile tot. Und die haben ganz viel dazu beigetragen, dass sich der Strafvollzug auch in Amerika gewandelt hat und dass er sein Lebenssinn darin dann gesehen hatte, halt anderen Menschen zu trösten. Nicht mehr mit Geld, sondern der ist hingegangen, ist zum Missionar für ganz viele Gefangene geworden. Das ist das etwas, der vom falschen Trost gelassen hat, der verstanden hat, hey, das Geld ist es nicht. Er muss es schmerzlich erleben und sich dann dem zugewandt, der eben wirklich Trost geben kann, Jesus Christus. Und wie ist das bei dir? Wo bist du denn noch in deinem Verhältnis zu Geld und der vermeintlichen Macht und der Sicherheit, die da drin steckt? Hast du schon davon gelassen, vom falschen Trost? Bist du schon zum wahren Trost gewechselt? Ein drittes, für andere zum Tröster werden. Da ist dieser Barnabas und die Apostel. Das sind nicht irgendwelche Leute, das ist nicht irgendwie so wie in der Schule, wo so ein mobbender Spitzname gegeben wird. Die Apostel geben ihm diesen Namen, weil es ihn auszeichnet. Er ist Sohn des Trostes, Sohn des Heiligen Geistes. Das muss man sich vorstellen, was da drin steckt. Die Apostel, diese vom Geist erfüllten Männer, Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, wie sie alle geheißen haben, sagen über diesen Mann, er ist Sohn des Heiligen Geistes, er ist Sohn des Trösters. Das ist seine Qualifikation. Das haben sie schon ganz zu Anfang erlebt. Und wenn man die Bibel weiterliest, die Apostelgeschichte schreibt sehr, sehr viel über Barnabas, dann weiß man, wie der zum Tröster geworden ist. Er, der den Trost gefunden hat bei seiner Bekehrung, der den Heiligen Geist bekommen hat, wird dadurch zum Tröster für andere. Ein großartiger Tröster. Da ist Paulus, der vollmächtigste, aus meiner Sicht Christ, der je gelebt hat. 13 Briefe des Neuen Testamentes von 27 Büchern sind von ihm geschrieben. Was hat der missioniert, was hat er alles getan? Aber als der sich nach seiner Bekehrung zur Gemeinde halten will, das sind Petrus, Johannes, Jakobus, die nicht bereit, ihn aufzunehmen. Die haben die Hosen voll. Mit dem nicht. Der darf zu unserer Gemeinschaft nicht dazugehören. Du bist draußen, Paulus. Damals noch Saulus heißen. Der hat ja auch so einen Namenswechsel, eigentlich der Paulus, Saulus. Du bist draußen. Heißt Apostelgeschichte 9, als er es aber nach Jerusalem versuchte, sich zu den Jüngern zu halten, doch sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Und dann heißt es, Barnabas aber nahm ihn zu sich und führte ihn zu den Aposteln. Das ist ein Tröster, der ist voller Trost, der hat die Hosen nicht voll. Der ist erfüllt vom Trost im Heiligen Geist und ist auch bereit, zu diesem Saulus hinzugehen. Wow, und was ist daraus geworden? Weil der sich um den gekümmert hat. Einige Jahre später, ein Jahrzehnt schon später, gibt es eine große Erweckung bei den Vertriebenen aus Jerusalem in Antiochia. Die aus Jerusalem gekommen sind, ein paar Jünger sind eben in Jerusalem geblieben und sagen, wir müssen die unterstützen, wir müssen gucken, was da los ist. Wir schicken unseren besten Mann, Barnabas. Der geht hin und tröstet und auferbaut und ermahnt die dort in der Verstreuung sind. Halt nicht. Da schicken sie ihn hin. Da heißt die Begründung, warum tun sie das? Weil er ein Mann voll Heiligen Geistes und Glaubens war. Das sagt die Bibel. Die Bibel sagt über diesen Barnabas, er ist voll Heiligen Geistes. Und wenn du voll Heiligen Geistes bist, das heißt, wenn du nicht mehr im Trost dieser Welt bist, sondern dich von Jesus trösten lässt, dann kannst du auch trösten, und zwar andere. Nur dann. Es ist wie bei so einer Flasche Wasser, habe ich hier unten stehen, hier. Die konnte ich nur in das Glas hier füllen, in diesem Becher, weil die voll war. Wenn die leer war, könnte ich da nichts reinfüllen. Und genauso ist es beim Trösten. Wir können Menschen nur dann trösten, wenn wir mit Trost gefüllt sind. Das war dieser Barnabas. Deshalb schicken die den dahin. Und als er dann in Antiochia ist, sagt er sich, vor 10 Jahren, wie lange hat das gedauert? Vor 10 Jahren war da einer, der war ganz vollmächtig, dieser Saulus von Tarsus. Der ist abgetaucht. Wo ist denn der? Der läuft da weiter, noch ein paar hundert Kilometer weiter nördlich, sucht ihn, bringt ihn zurück, kümmert sich um ihn. Wahnsinn. Das ist übrigens auch so, Tröster sein heißt, den berühmten Schritt mehr machen, bereit sein, Türen zu öffnen, auch weiterzugehen, die berühmte zweite Meile zu gehen mit einem anderen Halt. Das ist alles dieser Barnabas. Warum? Weil er voll des Heiligen Geistes ist. Er wird zu anderen zum Tröster. Dann machen sie die erste Missionsreise. Was hat er alles erlebt halt mit diesem Saulus? Dann auf der zweiten Missionsreise kommt zum brutalen Clinch. Warum? Weil bei der ersten Missionsreise haben sie den Johannes Markus mitgenommen. Aber als sie nach Zypern kamen, da war noch alles in Ordnung, aber als Festland, da war dem das zu viel. Da hat er gesagt, nein, danke. Ist er abgehauen. Versager. Bei der zweiten Missionsreise will er wieder mitmachen. Und da kommt er an den Paulus. Das ist ein hartes Schwein, ich sage das so. Ein ganz brutaler Hund, vollmächtiger Mann, aber auch brutal. Und sagt, den Versager nicht. Never. Und da steht es in der Bibel, da gerieten sie, Barnabas und er, scharf aneinander. Warum? Weil er sagt, hey, gib dem eine Chance. Nix. In meinem Laden kriegt er keine Chance. Läuft nicht mehr mit ihm. Nada. Und dann heißt es, sie trennen sich. Dann Paulus den Silas mit und Barnabas kümmert sich um diesen Johannes Markus. Der Witz an der Geschichte ist wiederum, nicht, er tröstet diesen Versager, der hat ja nichts drauf gehabt, das muss man sagen halt nicht. Aber weil er bereit ist, den zu trösten, sich um den zu kümmern, was passiert? Dieser Johannes Markus, so schreibt es Paulus dann später, wird ihm zur großen Hilfe.
Er unterstützt ihn. Das ist der, der das Markus-Evangelium geschrieben hat. So ist Wirken des Geistes. Barnabas ist voll Heiligen Geistes und da kann er anderen Dinge weitergeben. Da kann er Versöhnung leben, da kann er Hoffnung vermitteln, da kann er Türen öffnen. All das macht er halt. Und er wird für andere wiederum zum Segen. Aber damit du für andere zum Segen werden kannst, musst du erstmal selber gesegnet sein. Wenn du andere trösten willst, musst du selber erfüllt sein mit dem Trost, eben mit dem Heiligen Geist. Und das passiert, wenn du gewechselt bist. Da kannst du andere trösten. Wir haben eben das erste Lied gesungen. Lob Gott getrost mit Singen. Lied der böhmischen Brüder. Die sind in viel Leid hineingegangen. In Verfolgung, all die Dinge da in der frühen Reformation und zum Teil davor. Aber dann haben die zur Ehre Gottes gesungen und weil sie voll des Heiligen Geistes waren, ganz, ganz fromme Leute, aus denen sind später dann die Herrenhuter geworden halt. Ich habe heute Morgen begonnen mit dem Lehrtext halt nicht. Die haben die andere trösten können. Wie viel hat dieses Lied nicht schon Menschen getröstet in der Not, nicht? Lob Gott getrost mit Singen. Er hilft dir in allem Leid. Für andere zum Tröster werden. Aber das kannst du erst dann, wenn du selber zum Trost gewechselt bist und vom falschen Trost gelassen hast. Und das ist meine Frage an dich. Bist du schon Tröster für andere? Könnte man das über dein Leben sagen? Dass man sagt, hey, der gibt wirklich Heiligen Geist weiter. Die Trostbotschaft, der kümmert sich um andere. Bist du Tröster? Bist du schon zum Trost gewechselt? Und ein viertes und letztes. Für den Trost leben. Nicht nur Tröster sein für andere, sondern wirklich zu sagen, darin steckt mein Lebensinhalt. Also den Barnabas, das dürfen wir sagen, über das, was wir wissen, aus der Bibel, aus der Apostelgeschichte und aus den Briefen des Apostel Paulus, der hat den Sinn seines Lebens gefunden. Jesus. Ich sage immer, du musst drei Fragen in deinem Leben klären halt. Wo kommst du her, wo gehst du hin, was ist der Sinn meines Lebens? Für einen Christen ist das einfach. Ich komme von Jesus, mein Schöpfer. Ich gehe zu Jesus, der gibt mir ewiges Leben. Und ich lebe für Jesus. Punkt. Sinn des Lebens geklärt. Ich lebe für Jesus. Für den Heiligen Geist, fürs Evangelium, für den Trost. Halt. Wofür lebst du? Das hat er geklärt. Kann man lesen. Also, wie gesagt, ich habe eben schon erzählt, so ein paar Punkte halt nicht. Er ist in der Gemeinde in Jerusalem tätig. Er macht dann die erste Missionsreise halt. Er kümmert sich um den Paulus. Er geht dann weiter mit dem Markus halt. Er ist bei Lehrfragen dabei, am Apostelkonzil halt. Ne? Da klärt er die wesentlichen zentralen Dinge. Geht es um die Beschneidung halt nicht. Er lebt für Jesus. Er lebt für den Heiligen Geist, dass die Botschaft des Evangeliums weitergeht für den lebendigen, dreieinigen Gott. Das ist der Sinn seines Lebens, das ist für den Mann geklärt. Und das ist wichtig, ich sage das eben schon, dass man das klärt. Was ist der Sinn deines Lebens? Also vielleicht bist du heute nur hier in diesem Gottesdienst und zugeschaltet, weil du sagst halt, dass du diese Frage nochmal von Gott hörst. Was ist der Sinn deines Lebens? Das ist eine wichtige Frage. Also in der Philosophie wird die immer wieder diskutiert, unterschiedlichst beantwortet. Also könnt ihr schon gucken, in der Antike Aristoteles, was ist der Sinn deines Lebens? Ja, die Eudaimonia, die Glückseligkeit. So zu leben, dass ich in diese Eudaimonia hineinkomme, in ein gutes, gelingendes Leben. Immanuel Kant, was ist der Sinn deines Lebens halt? Dass du moralisch verantwortliches, gut handelndes Leben führst halt nicht, dass die Dinge alle erfüllen halt, dass du deine Pflicht tust halt. Sartre sagt halt nicht, also das gibt keine äußere Sinn des Lebens, sondern indem du lebst, dann musst du in deinem Leben dir selber die Bedeutung geben. Das ist immer so in der Philosophie halt, also in der nichtchristlichen Philosophie, sind immer die Menschen, die das dann finden in ihren Ansätzen halt. Aber auch wenn man sich anderweitig beschäftigt, nicht mit Philosophen, sondern man einfach normale Menschen fragt, was ist denn der Sinn deines Lebens? Also fragt mal eine 85-jährige Frau, die 5 Kinder hatte, dann 20 Enkel und 8 Urenkel halt. Wenn man die fragt, was ist der Sinn deines Lebens, dann würde ich sagen, ja, dass ich Liebe weitergegeben habe und dass ich jetzt die Liebe meiner Kinder spüre. Das ist eine ganz weise Antwort. Ja? Nicht nur die schlauen Philosophen in ihrer Intellektualität können Antworten geben, nicht? Aber auch so eine Frau, die, wie gesagt, Liebe weitergegeben hat, sagt, da habe ich meine Erfüllung, dass ich meine Kinder begleitet habe, dass ich Freundschaften gepflegt habe, dass ich Verantwortung übernommen habe, dass ich anderen geholfen habe. Halt. Aber das sind alles Antworten, die wir uns selber geben, wo wir sagen, ja, das macht so einen gewissen Sinn in zwischenmenschlicher Beziehung. Übrigens, egal mit wem man spricht, in der Philosophie oder auch mit einfacheren Leuten, die darüber nachdenken, eins sagt keiner, was der Sinn des Lebens ist. Viel Geld zu verdienen. Haben, haben, haben. Das machen wir zwar alle, aber wenn man darüber nachdenkt, sagt niemand, weder die ganz schlauen Philosophen noch die ganz einfachen Menschen, die aber ihr Leben vernünftig in den Griff bekommen haben, was der Sinn des Lebens ist. Dass er darin besteht, viel zu haben. Und trotzdem leben wir so. Das ist die Verführung des Teufels. Das haben wir zum zweiten Punkt. Vom falschen Trost lassen. Was der Sinn des Lebens? Nun, als Christ ist klar, Ich kann mir nicht selber den Sinn des Lebens geben. Der Sinn des Lebens, den kann ich mir nicht irgendwie intellektuell, egal in was für Größen ich da denken kann, erwirtschaften oder in meinen kleinen Erfahrungshorizont und irgendwann am Ende meines Lebens sagen, sondern der Sinn des Lebens ist mir als Geschöpf Gottes von meinem Schöpfer gegeben. Das ist wie bei meinem Auto, bei meinem VW, den ich draußen stehen habe. Jedes Bauteil hat da einen Sinn. Den habe ich aber nicht dem Bauteil gegeben, sondern das hat das VW-Werk, die Konstrukteure, die Ingenieure in Wolfsburg oder sonst wo gemacht, die dieses Auto hergestellt haben. Und genauso ist es bei uns, den Geschöpfen. Unser Hersteller hat unserem Leben einen Sinn gegeben. Der Sinn des Lebens besteht darin, ihn zu lieben, also eine Beziehung mit ihm zu leben und unseren Nächsten. Das ist das höchste Gebot. Das ist der Sinn unseres Lebens. Wir leben für ihn. Und wenn wir ihn lieben, dann haben wir, jetzt kommen wir zum Thema dieses Gottesdienstes, Trost. Wenn ich erfahren habe, Gott lebt, Jesus lebt und er liebt mich, dann erfüllt mich das. Das tröstet mich in all den Ängsten, all den Schwierigkeiten. Und wenn das richtig groß ist, da gehe ich auch zu anderen hin und erzähle denen davon. Weißt du was? Auch für dich gibt es Trost, gibt es Hoffnung. Das ist der Sinn meines Lebens. Und dann lebe ich für eines hin, dass ich irgendwann, wie wir es eben in der zweiten Lesung gehört habe, darauf warte, dass ich in dieser Gemeinschaft mit diesem Jesus bin. Dann ist auch Sterben kein Verlust mehr, sondern das ist dann ein Sehnsuchtstag, wenn ich endlich dann daheim sein kann. Aber für die Zeit, bevor ich bei ihm bin, führe ich für ihn natürlich hier mein Leben. Und das nicht nur als Pastor, sondern jeder Christ, dass ich aus dem Trost, aus dem Heiligen Geist lebe und versuche, im Heiligen Geist Menschen auch mit der Botschaft, mit der Liebe Jesu Christi zu erreichen. Das ist meine Frage nochmal an dich. Was ist denn der Sinn deines Lebens? Und wenn du die nicht klar beantworten kannst, hat das vielleicht damit zu tun, dass du nicht zum Trost gewechselt bist. Weil du immer noch Josef bist, immer noch so in diesem Haben-Modus hinzufügen und noch nicht in diesem Trost-Modus, dass der Trost dich erfüllt und du auch Trost an andere weitergeben kannst. Du noch egozentrisch lebst, aber nicht christozentrisch, nicht im und durch den Heiligen Geist. Josef wird zum Barnabas. Ein wunderbarer Wechsel. Und meine Frage, bist du schon zum Trost gewechselt? Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Nachfolgen und deinem Leben segnen. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.